Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Und es geht heute um Menschen, die etwas bewegen wollen, die Konzepte und Ideen entwickeln, um Kinder und Jugendliche, die keine optimalen Startbedingungen haben, zu unterstützen. In der Schule und bei der Berufsfindung, um Bildungschancen etwas gerechter zu gestalten. Das Thema heute im Schwerpunkt. Außerdem schauen wir nach Neuseeland, denn dort gibt es ein Problem mit Kindern, die nicht mehr zur Schule gehen wollen. Ich bin Britta Mersch, herzlich willkommen. Zunächst kümmern wir uns aber um ein Thema, das schon seit ein paar Tagen für Diskussionen sorgt. Die Erhebung Bildung auf einen Blick. Die vergleicht jedes Jahr die Bildungssysteme der OECD miteinander, also der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und da gibt's für Deutschland ein Ergebnis, das aufhorchen lässt, denn die Zahl der Erwachsenen zwischen 25 und 34 Jahren, die keine abgeschlossene Berufsausbildung oder kein Abitur haben, die ist gestiegen. Und damit steht Deutschland fast alleine da. Die meisten Länder konnten diese Zahl senken. Und der OECD-Bildungsforscher Andreas Schleicher, der hat die Daten jetzt nochmal neu eingeordnet, zusammen mit der Bertelsmann-Stiftung, und Vergleiche gezogen. Warum gibt es dieses Problem in Deutschland? Und was machen andere OECD-Länder, um Bildung gerecht zu gestalten? Daniela Siebert hat zugehört.
Deutschland habe im internationalen Vergleich ganz klar Nachholbedarf, analysiert Andreas Schleicher von der OECD. Vor allem, weil es auf unserem Arbeitsmarkt unverhältnismäßig viele gering qualifizierte Personen gebe. Und weil Frauen bei den Bildungsabschlüssen noch immer schlechter abschnitten als Männer. Dabei spielt auch eine Rolle, dass vorhandene Bildungsangebote oft nicht genutzt werden. Viele Angebote erreichen nicht die Zielgruppen, die am meisten davon profitieren würden, sagt Schleicher, etwa mit Blick auf Erwachsene und das Thema Weiterbildung.
Wenn man die Leute mal fragt, warum sie an der Weiterbildung nicht interessiert sind, dann ist eine der ersten Antworten, ich brauche das nicht. In Deutschland sind es 90% der Leute, die sagen, ich brauche das für meinen Beruf nicht. Besonders tragisch ist, dass die gut ausgebildet sind, sich in der Regel auch weiterbilden, während die das am meisten brauchen, diesen Bedarf nicht sehen.
Und auch bei den Jüngsten trete das Problem auf. In der Altersgruppe bis 2 Jahre würden Bildungsangebote von einer wichtigen Zielgruppe nicht ausreichend angenommen.
Die Kinder, die frühkindliche Bildung am meisten brauchen, aus den sozial ungünstigen Umfeldern, die nehmen deutlich weniger an frühkindlicher Bildung teil als die Kinder, die aus gut situierten Haushalten kommen.
Der Ansatz, schon in diesen jungen Jahren Chancengerechtigkeit zu schaffen, klappt also nicht. Die Summen, die Deutschland in die Bildung investiert, sind aus Schleichers Sicht nicht entscheidend, auch wenn andere da besser sind, sagt er unter Verweis auf den Anteil an den Staatsausgaben.
In Costa Rica werden 1/5 der Ausgaben in Bildung investiert. Auch Israel, die Schweiz, Island, Estland, Korea, die USA. Das kann man für Deutschland so nicht sagen. Da wird also deutlich mehr in Deutschland in soziale Sicherung investiert. Da zahlen wir für die Gegenwart, nicht für die Zukunft.
Für die Älteren also mehr als für die Jüngeren. Aber schon unsere föderale Bildungsstruktur zeige, dass Geld eben nicht der entscheidende Faktor sei.
In Sachsen wird deutlich weniger ausgegeben als in Berlin, wobei man sagen muss, Sachsen investiert wenig, hat aber sehr gute Bildungsleistung.
Wo Deutschland dagegen recht einheitlich schlecht abschneidet, das ist beim Lehrermangel. Dirk Zorn von der Bertelsmann-Stiftung macht dafür mehrere Faktoren verantwortlich.
Mangelnde Planung, zu wenig Studienplätze, eine Abbrecherquote oder Studienfachwechslerquote von fast 50%, hohe Studieneingangshürden, also gerade im Grundschullehramt, wo der Bedarf jetzt besonders hoch war in den letzten Jahren, ein hoher NC.
Für Andreas Schleicher wird dagegen aus dem internationalen Vergleich deutlich, dass der Lehrerberuf in Deutschland einfach intellektuell zu unattraktiv sei und zu wenig Karrierechancen biete. Finnland und Hongkong hätten da bessere Ansätze.
Interessante Karrierewege, interessantes Arbeitsumfeld. Da sind die hier in Hongkong, überhaupt in Ostasien sehr gut, dass die Lehrkräfte in der Regel alle irgendwo publizieren. Die sind alle irgendwo beteiligt an der Entwicklung von Ideen, Konzepten, stehen auch miteinander im interessanten Wettbewerb, Austausch. Die Finnen bieten den Lehrkräften halt einen ganz besonders interessanten, spannenden Job an. Viele Entwicklungsmöglichkeiten, gut unterstützendes Umfeld, sehr kollaborativ. Also das ist, glaube ich, das, was diesen Lehrberuf dort interessant macht.
In Deutschland würden rund um die Schulen und die frühkindliche Bildung, aber auch noch ganz andere Kämpfe, eine gute Entwicklung behindern, bilanziert Dirk Zorn. Nämlich der Streit zwischen verschiedenen Denkschulen, auch in den Ministerien, wie früh und umfassend das Bildungssystem die jungen Menschen lenken soll.
Eigentlich kämpfen hier immer noch so ein bisschen Hobbes gegen Rousseau. Die einen fürchten die Verlängerung der Schulzeit in den frühkindlichen Bereich hinein. Die anderen haben vielleicht ein etwas naives Bild von dem ganzheitlichen Bildungsbegriff, der in der frühen Bildung zur Anwendung kommt.
Die verschiedenen Lager gelte es zu versöhnen, so Zorn. Das dürfte sich lohnen, denn die jüngsten Datenauswertungen der OECD zeigen auch, gut ausgebildete Menschen haben so gute Einkommenschancen wie nie zuvor, betont jedenfalls Andreas Schleicher.
Wie können wir allen Kindern eine Chance auf gute Bildung geben und welche Maßnahmen helfen gegen ungleiche Bildungschancen? Das sind Fragen, die uns hier in Deutschland schon lange umtreiben, denn Studien zeigen immer wieder, dass das Elternhaus einen großen Einfluss darauf hat, wie erfolgreich Kinder in Schule und Beruf sind. Es gibt Programme, die gegensteuern wollen und die entstehen oft, weil Menschen sagen, wir wollen das so nicht hinnehmen, wir wollen etwas verändern. So wie ein Polizist, der hat in Aachen eine Talentschmiede gegründet und da möchte er junge Menschen auf ihrem Weg unterstützen. Leon Fried hat ihn getroffen.
Robert Schumann öffnet die Tür einer entwidmeten Kirche im Nordosten Aachens. Die Digital Church, einst Gotteshaus, inzwischen Coworking Space für Unternehmensgründer aus der Region.
Hier gibt es über 250 Startups und hier sind wir Gott sei Dank mit reingeschlüpft als Verein,
sagt Robert Schumann. Unter den Anwesenden ist er ein Unikat. Kein Unternehmensgründer, sondern Gründer eines gemeinnützigen Vereins für Jugendliche und junge Erwachsene. Er habe einfach eine soziale Ader, sagt der 37-Jährige. Die zeigt sich auch daran, wie er seinen Beruf als Polizeibeamter interpretiert.
Also ich sehe mich schon als eine Art Streetworker vielleicht, Sozialarbeiter in Uniform, weil wir können einen extremen Einfluss haben, positiv als auch negativ.
Robert Schumann ist in Aachen zu Hause, arbeitet aber in Mannheim. Dort geht er seinem Beruf als Polizist nach, in einem Brennpunktviertel, wie er sagt. Auf Streife werde er täglich damit konfrontiert, woran es den Menschen dort fehlt. An Geld und an einer Zukunftsperspektive, die sie motiviert. Als Polizist stoße er da an seine Grenzen.
Ich war auch in vielen Familien drin, habe ich dann halt das Gefühl bekommen, okay, mit der Uniform kann ich für den Moment was erreichen. Wenn dann Sprüche kommen, hör, mit dir kann man mal ganz gut reden, ist das natürlich schön, aber irgendwo steht die Uniform immer dazwischen. Und um das zu durchsprechen und die Erfahrung, die ich da gemacht habe, kam dann die Idee, selbst was in die Hand zu nehmen und zumindest im Kleinen für einige wenige was ändern zu können.
Deswegen tauscht Robert Schumann die Uniform in seiner Freizeit in der Aachener Digital Church gegen einen Kapuzenpulli. Auf der Brust das Logo der Talentschmiede. Dem Verein, den Schumann vor rund 2,5 Jahren mit Freunden und seiner Ehefrau ins Leben gerufen hat.
Mittlerweile sind wir 30 Ehrenamtliche und wir versuchen, uns ein bisschen für mehr Bildungsgerechtigkeit einzusetzen, indem wir 15- bis 25-Jährige auf dem Weg in ihre schulische, persönliche und berufliche Zukunft begleiten.
Die Vereinsmitglieder kommen aus ganz unterschiedlichen Berufen, sind Architekten, Juristinnen und Künstlerinnen. Als Teil der Vereinsarbeit bieten sie zum Beispiel Kurse zur Gewaltprävention an. Für sein breites Angebot kooperiert der Verein mit Jugendzentren und Schulen. Als er das Programm ins Leben rief, hatte Schumann besonders die sozial benachteiligten Jugendlichen im Kopf, auf die er in seinem Job als Polizist häufig trifft. Aber die Workshops stehen grundsätzlich allen offen. Das gilt auch für das Mentoring-Programm der Talentschmiede.
Auf die Talentschmiede aufmerksam geworden bin ich jetzt circa vor einem Jahr. Ich bin durch eine Freundin von meiner Mutter, die kannte die Leute da und hat mir das empfohlen, einfach weil ich ziemlich Probleme mit der Schule hatte,
sagt Merit Kriescher. Sie ist eines von 19 sogenannten Talenten, so heißen die Teilnehmenden des Mentoring-Programms. Ihnen wird für die Dauer der Zusammenarbeit ein Berater oder eine Beraterin zur Seite gestellt. Sie helfen dem Talent dann zum Beispiel dabei, einen Praktikumsplatz zu finden oder sich für eine Ausbildung zu entscheiden.
Also Marina, meine Mentorin, hat mir dann geholfen mit dem Schulwechsel und auch generell, ich habe ziemlich Prüfungsangst und da hat sie mir auch sehr mitgeholfen, mir da einfach so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gegeben. Also das ist sehr, sehr gut, weil sie hilft mir jetzt quasi, bis ich dann mein Abitur fertig habe. Das ist so mein nächstes Ziel und danach gucken wir dann nach entweder einer Ausbildung oder nach einem Studium oder so.
Sie und ihre Mentorin seien sich sehr ähnlich, erzählt Kriescher. Auch was die Schullaufbahn angeht, da könne sie von jeder Menge Erfahrung profitieren. In den vielfältigen Lebenserfahrungen der Mitglieder sieht auch Vereinsgründer Robert Schumann eine Stärke der Talentschmiede. Um etwa Praktika zur Berufsorientierung zu vermitteln, könne man auf ein großes Netzwerk zurückgreifen. Das ist auch hilfreich, um dem Vereinsvorsitzenden unter die Arme zu greifen. Denn das ehrenamtliche Engagement neben dem Beruf könne auch ihn, den Sozialarbeiter in Uniform, überfordern, berichtet Robert Schumann.
Zwischendurch kommt man immer in Zweifel mal, schafft man das, wird man dem gerecht, kann ich überhaupt auf 7 Baustellen gleichzeitig agieren. Aber wenn wir einer oder zwei Personen helfen können in diesem Jahr jetzt, dann ist das schon eine tolle Sache einfach.
Wir haben gerade schon von einer Initiative gehört, die außerhalb der Schule entstanden ist, um Jugendliche zu fördern. Aber natürlich machen sich auch Lehrkräfte Gedanken darüber, wie sie Kinder unterstützen können, die es nicht leicht haben. Eine Grundschule in Dortmund zum Beispiel kümmert sich besonders um Schülerinnen und Schüler, die aus ärmeren Familien stammen und die noch nicht lange in Deutschland leben, weil die oft ihre Eltern im Alltag unterstützen müssen zulasten des Unterrichts. Die Kinder können am Kiosk der Schule für wenig Geld Schulmaterialien kaufen und es gibt auch Beratungsangebote für die Eltern. Katja Latsch hat die Schule für uns besucht.
Die Aula der Nordmarkt-Grundschule morgens um kurz vor 8 Uhr. Schon vor dem Unterricht stehen etwa 20 Schülerinnen und Schüler Schlange vor dem Schulkiosk. Maria, 8 Jahre alt, ist eine von ihnen.
Ich stehe vor hier zum Bleistifte kaufen, so Radiergummis. Also was fehlt bei mir?
Für kleines Geld, 20 Cent zahlt Maria für den Bleistift, gibt es hier nicht nur Schulmaterial, erklärt Schulleiterin Alma Tamburini.
Wir haben hier angefangen, irgendwann Turnschuhe zu verkaufen, weil unsere Kinder nie Turnschuhe für den Sportunterricht haben. Und dabei haben wir festgestellt, dass fast alle Kinder viel, viel, viel zu kleine Schuhe tragen. Und wir gucken so ein bisschen, dass Kinder, die im Herbst noch mit Sandalen kommen, dass die dann hier Gummistiefel bekommen. Und hier gibt es auch Schwimmsachen zum Beispiel. Und wenn ein Kind kein Geld dabei hat, dann gibt es die Sachen auch so.
Die mangelnde Grundversorgung der Kinder ist das eine Hauptproblem, sagt die Schulleiterin. Deshalb gibt es hier für jedes Kind ein Frühstücksangebot und ein warmes Mittagessen.
Das ist hier am Standort ganz, ganz wichtig. Für viele Kinder ist das warme Mittagessen die letzte Mahlzeit, bevor sie am nächsten Morgen kommen.
Wenn sie denn kommen. Denn das ist das zweite große Problem an der Nordmarkt-Grundschule, Schulabsentismus. Rund 130 Kinder, das sind fast ein Drittel, kommen nur unregelmäßig, weil sie oft die einzigen in der Familie sind, die Deutsch sprechen und die Eltern deshalb bei Behördengängen unterstützen müssen.
Es geht einfach für viele Familien hier ums Überleben. Und dann ist es halt wichtiger, zur Kindergeldkasse zu gehen und sich darum zu kümmern, dass man irgendwie das Geld hat, um überleben zu können, als das Kind in die Schule zu schicken.
Auch hier hat die Schule eine Strategie. Hilfe für die Eltern, unter anderem im Elterncafé. Fatima Atabui ist hier eigentlich die Küchenchefin, aber im Alltag oft viel mehr als das. Gerade sitzt sie bei einer Mutter aus Somalia, die sich Sorgen wegen einer Mahnung macht.
Hinda, das kann sein, dass du schon bezahlt hast und der Brief ist rausgekommen. Also vorher schon raus deswegen. Okay? Also da brauchst du dich nicht drum kümmern. Das ist schon auf deine App schon bezahlt. Okay? Super. Dann haben wir das schon mal erledigt.
Um auch die vielen Sinti- und Roma-Familien im Viertel zu erreichen, hat die Nordmarkt-Grundschule Neuland beschritten. Sie hat Mindra Gabor als Bildungsmediatorin eingestellt. In ihrer traditionellen bunten Kleidung ist sie sofort als Romni erkennbar. Das schafft Vertrauen bei den regelmäßigen Familienbesuchen. Wenn Mindra Gabor zu den Eltern geht, muss sie diese oft vom Sinn des Schulbesuchs überzeugen, besonders bei den Töchtern.
Nur ein bisschen Tradition hat der Roma und Rumänischen, weil der Mädchen darf nicht so zu viel Schule gehen. Aber wir haben gesprochen mit Eltern und die immer erklären das, weil alles in Ordnung.
Das zeigt Wirkung, wo das übliche bürokratische Vorgehen, die Verhängung von Bußgeld, einfach nur verpufft, sagt Schulleiterin Alma Tamburini.
Das Bußgeld, das interessiert die Familie nicht. Ne? Das bezahlen sie auch nicht. Das ist ja auch nicht da, das Geld. Also wie soll man das bezahlen? Wir haben Familien, die haben 23.000 Euro Bußgeldschulden, weil sie 8 Kinder an verschiedenen Schulen haben. Also das ist keine Handhabung. Ne? Also das hilft nicht.
Stattdessen gibt es viel Entgegenkommen und Flexibilität. In der Familienklasse werden Kinder von der 1. bis zur 3. Klasse gemeinsam unterrichtet. Der Unterrichtsbeginn ist fließend, erklärt Klassenlehrerin Jenny Korinth. Längst nicht alle Kinder sind morgens um 8 da.
Das ist ganz egal bei uns. Da dreht sich kein Kind um, sondern jedes Kind ist herzlich willkommen. Und ich sage immer, es ist schön, wenn du kommst, egal wann. Und das wissen auch die Eltern.
Und fast immer gibt es eine Entwicklung, ist ihre Erfahrung.
Also irgendwann kommt jedes Kind irgendwie zu einer früheren Zeit und hat verstanden, warum es hier ist. Und die kommen alle gerne und fühlen sich alle wohl und das ist total schön.
So wie Ayla und Rim. Die beiden 8-Jährigen wirken hoch motiviert. Weil sie gut mitmachen, werden sie häufig belohnt.
Wir bekommen oft die Pokale, weil wir keine roten und gelben Karten kriegen. Also wenn man jemanden schlägt oder so boxt, dann kriegt man eine rote Karte. Und wenn man jemanden so schubst, wenn man respektlos ist zu Lehrern, kriegt man auch mal eine gelbe.
Sozialverhalten in der Gruppe, auch das ist für viele der Kinder Neuland. Denn die meisten haben nie eine Kita besucht, weil es in der Dortmunder Nordstadt viel zu wenig Plätze gibt. Und auch das versucht die Nordmarkt-Grundschule aufzufangen, mit einer Vorschulklasse. Die meisten Eltern sind sehr dankbar für all die Angebote.
Was ist so gut hier? Ja, so viel Danke, viel Hilfe für Kind. Viel Glück, ja.
Fast alle Kinder verbringen 5 statt der üblichen 4 Jahre an der Nordmarkt-Grundschule. Eine Reaktion des Schulteams auf die schwierige Ausgangslage. Wie auch das Projekt Lernen neu denken. Dabei lernen die Kinder einmal pro Woche außerhalb der Schule, zum Beispiel auf dem Bauernhof. Für die Sprachentwicklung unschätzbar wertvoll, sagt Schulleiterin Alma Tamburini.
Die Kinder, die wiederkommen, die sprudeln vor Erlebnissen, die haben echte Sprachanlässe, die wollen erzählen, was sie erlebt haben.
Lernen, neu denken, das beschreibt aber auch gut das gesamte Konzept der Nordmarkt-Grundschule, das inzwischen von ersten anderen Schulen kopiert wird.
Weil, glaube ich, an vielen Stellen Schulen jetzt in die Situation kommen, dass sie merken, so wie wir bis jetzt gearbeitet haben, geht es einfach überhaupt nicht mehr weiter und Schulen müssen sich neu erfinden.
Dass Kinder morgens mal nicht aufstehen wollen, wenn sie zur Schule gehen sollen oder herumtrödeln, das kennen wohl viele Familien. Problematisch wird es aber, wenn Kinder und Jugendliche die Schule komplett verweigern und die Eltern nicht mehr wissen, was sie dagegen machen sollen. Das ist zurzeit in Neuseeland ein Problem und die Verantwortlichen erkennen allmählich, das liegt nicht daran, dass die Kinder keine Lust haben, sondern dahinter stecken ernsthafte gesellschaftliche Probleme. Florian Barth hat sich mit Familien unterhalten und mit Menschen, die helfen wollen.
Wir sind im Auto unterwegs im Süden der Großstadt Auckland mit Sammy. Sie ist Sozialarbeiterin und jetzt auf dem Weg zu einer Familie. Die Kinder fehlen unentschuldigt in der Schule und zwar schon seit Wochen. Solche Termine hat Sammy jeden Tag.
Wenn wir zum ersten Mal zu einer Familie gehen, da ist da eine Menge, ich würde nicht sagen Angst, eher Nervosität, weil du nicht weißt, wo du da reingerätst. Man weiß nicht, ob die Familie freundlich ist oder aggressiv.
An dieser Adresse war sie schon einmal. Sammy bringt eine Essenskiste mit, das schafft Vertrauen.
Knock, knock. Good morning.
Carol lebt hier allein mit 2 ihrer 7 Kinder. Es ist 11 Uhr, die Tochter liegt noch im Bett und will nicht aus ihrem Zimmer.
I'm gonna come see you on Monday, okay?
Okay, ich komme am Montag wieder.
In der Wohnküche sitzt Peter. Er geht eigentlich in die 10. Klasse, war aber schon seit Monaten nicht mehr da. Warum nicht? Das will er nicht sagen. Spaß macht ihm eigentlich sowieso nur eins: Basketball.
Basketball, that's it.
Die Situation ist typisch für Neuseelands Schulschwänzerproblem. Vor allem Nachkommen der pazifischen Inselbewohner und indigene Maori sind im Land sozial benachteiligt, von Armut und Perspektivlosigkeit betroffen. Und der Schulbesuch gilt bei vielen als weniger wichtig.
Ich bin auch nie zur Schule gegangen. Ich habe die Schule abgebrochen, als ich 11 Jahre alt war. Damals war das alles noch ganz anders, aber jetzt stecken wir mitten in diesem Kreislauf und ich will einfach, dass das aufhört.
Es ist 20 nach 11 am Vormittag, jetzt kommt auch Adrian aus ihrem Zimmer, 11. Klasse, eigentlich. Aber sie fehlt seit einem Jahr in der Schule. Warum? Darüber will auch sie nicht sprechen. Wir machen den beiden ein Angebot. Kurz aufschreiben, was sie an der Schule stört.
Der Grund, warum ich die Schule nicht mag, ist das Verhalten der Lehrer, der anderen Schüler und das Mobbing.
Auch im Süden von Auckland gilt Schulpflicht bis zum Alter von 16 Jahren. Zwar sind offiziell Strafen fürs Schuleschwänzen fällig, doch die Regeln sind landesweit unterschiedlich und die Behörden greifen kaum durch, denn für flächendeckende Kontrollen fehlen Geld und Personal. Und so treffen wir hier auch außerhalb der Schule Kinder ohne schlechtes Gewissen.
Ich bin einfach aufgewacht und mir war nicht nach Schule heute Morgen.
Und was hat deine Mutter gesagt?
Sie war einverstanden, weil es nur heute war.
Was magst du an der Schule nicht?
Nichts. Wenn ich die Fächer mag an bestimmten Tagen, dann gehe ich zur Schule. Aber wenn es nicht so mein Fach ist, dann gehe ich einfach nicht hin.
Ganz in der Nähe treffen wir Brandon Crompton. Er leitet ein Sozialprojekt für benachteiligte Jugendliche und kennt alle Seiten des Problems. Er war mal Polizist, dann Lehrer, jetzt Sozialarbeiter. Er fordert strengere Strafen, härtere Konsequenzen. Neuseelands Regierung will das zwar landesweit einführen, doch Brandon befürchtet, das könnte schwierig werden. Ob diese Familien, die ohnehin andere Rechnungen nicht begleichen können, ob die sich von einer Strafe fürs Fehlen in der Schule beeindrucken lassen? Wahrscheinlich nicht. Weil sie einfach nicht zahlen werden. Und in Neuseeland ist es leider so, wenn man eine Strafe nicht zahlt, dann hat das keine großen Konsequenzen. Die müssen ja nicht ins Gefängnis. Mit fast schon verzweifelten Aktionen versuchte es das Lehrerkollegium an einer Grundschule in der Nähe. Sie hatten hier eine ausgefallene Idee, um die Schule wieder ein bisschen attraktiver zu machen. An einem Freitagnachmittag klingt das so.
Ihr alle wart die ganze Woche in der Schule. Klatscht mal für euch selbst.
Es gibt kurz vor dem Wochenende ein Eis, aber nur für Kinder, die tatsächlich von Montag bis Freitag gekommen sind, wie dieser Schüler aus der 4. Klasse.
Wenn du einen Tag verpasst, dann kriegst du keins. Aber wenn du an allen Tagen da bist, dann gibt es ein Eis.
Und motiviert dich das?
Ja, das ist eine Motivation für mich.
Sozialarbeiterin Sammy allerdings hat meist mit Schülern zu tun, die sich von einem Eis nicht mehr beeindrucken lassen. Immerhin, manche Kinder konnte Sammy überreden, sich zumindest an einer Fernschule anzumelden und von zu Hause aus zu lernen.
Ich versuche den Eltern immer zu verdeutlichen, irgendwann müssen eure Kinder alleine klarkommen. Und ich bin sicher, ihr wollt eure Kinder mit allem ausstatten, was sie dafür brauchen.
Was ihr Mut macht, die jüngsten Zahlen in den Schulen Neuseelands sahen zuletzt wieder ein kleines bisschen besser aus. Das treibt sie an.
Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.